What's up?
It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge 262. Heute mit den Themen: Was zur Hölle ist eigentlich mit der Netflix-Serie von Magic los? Dann hatten wir massive Leaks zum neuen Marvel Magic the Gathering Crossover. Und zu guter Letzt besprechen wir noch ein Community-Thema von euch, und zwar: Wie sortiere ich meine Magic-Karten? Danach haben wir dann noch unser Ask Us Anything. Aber bevor wir einsteigen, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Weil ich sagen muss, die Folge, ich habe richtig Bock da drauf. Ich habe richtig Bock, darüber zu reden. Ich habe auf all diese Themen wirklich, wirklich Bock. Weil wir endlich mal nicht über irgendwelche Spoiler-Season mehr reden müssen.
Ja.
Und es noch zu früh ist, als dass wir darüber reden könnten, welche Karten Impact in welchem Format haben. Das machen wir wahrscheinlich erst nächste oder übernächste Woche.
Vermutlich, wenn so die ersten Turniere wieder online stattgefunden haben.
Genau.
Also es gab ja einige Karten, auf die Leute sehr gehypt waren. Und ich habe schon die ein oder anderen Kommentare bekommen, das ist ja ganz cool, über die Karten, über die ihr redet, aber Standard ist momentan so agro-lastig, dass man wahrscheinlich gar nicht da durchkommt mit den neuen Karten. Müssen wir mal schauen, wie die Meta sich so entwickelt. Hast du eigentlich Pre-Release gespielt?
Tatsächlich habe ich ein bisschen auf Magic Online gespielt, weil Magic Online ja auch so ein Pre-Release-Event veranstaltet.
Ja.
Für Content Creator. Da habe ich ein bisschen da gespielt. Und ich habe jetzt schon, lass mich überlegen, 2 Collector-Displays, 1 Play-Display, 1 Bundle und ich glaube 2 Pre-Release-Kits aufgemacht.
Ordentlich.
Für Videocontent, der in den nächsten 2-3 Wochen auf meinem Channel kommt und alles gesponsert. Ich habe nicht irgendwas dafür bezahlt, weil ich kann mir das nicht leisten. Und die Karten gingen alle wieder zurück an die Sponsoren und die haben sich schon gefreut, dass ich Videos also Karten aufmachen konnte. Und dementsprechend habe ich zwar schon eine Menge Erfahrung von den Karten und ein bisschen was gespielt, aber jetzt nicht direkt pre-release tatsächlich.
Ja. Ich wollte eigentlich auch an dem, nicht bei Magic Online, aber bei dem Magic Arena Early Access Streamer Event auch wieder dran teilnehmen. Da war ich auch eingeladen, aber das Blöde ist, sie haben die Zeiten so ganz leicht angepasst und so 2-3 Stunden nach hinten verzogen, dass ich das nicht mehr meinen Zeitplan unterkriegte, weil ich streame eigentlich immer mittwochs. Und das war dann schon im Abend, wo ich wieder was vorhatte. Und dann dachte ich, verdammt, ich saß hier schon, hatte den Stream ready. Und dann habe ich am Ende Pioneer auf Magic Online gespielt. Deswegen. Das ist vollkommen okay. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Aber auch kein Duskmorn gespielt. Vielleicht komme ich ja noch zu. Aber genug der Vorrede, beziehungsweise erstmal noch der Shoutout an unseren obligatorischen Sponsor. Diese Woche ist das auch wieder Holy, der Energy Drink, beziehungsweise Eistee, beziehungsweise Hydration Drink ohne Bullshit. Ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, es gibt 46 oder über 50 Geschmacksrichtungen mittlerweile ohne Zucker, ohne Giftstoffe oder andere Sachen, die sonst in Energy-Drinks mit drin sind.
Ich glaube, es sind nicht alle lieferbar, aber ja.
Ja, es wurden mal Geschmacksrichtungen, die sind aber auch sehr begehrt. Und wenn ihr mal sehen wollt, was es da so gibt oder mal das Probierpaket probieren wollt, dann schaut vorbei bei weareholy.com/radioravnica und könnt die Codes verwenden, die wir hier haben. Das sind einmal Ravnica 10 für 10% und einmal Ravnica 5 für 5 Euro. Das jedoch nur auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei noch indirekt. Das heißt, ihr spart Geld, wir bekommen Geld von Holy dafür und alle sind glücklich und ihr könnt diese fabelhaften Getränke mal probieren. Und damit vorweg würde ich sagen, springen wir doch mal ins erste Thema. Und zwar, die Magic the Gathering Netflix-Serie ist momentan wirklich so eine Never-Ending-Story. Ich fand das sehr lustig. Hast du die letzten Nachrichten mitbekommen, was da irgendwie alles jetzt kam?
Also ich weiß, dass es irgendwann zwischenzeitlich mal ganz kurz abgesetzt wurde und gesagt wurde so, ne, jetzt ist rum, wir machen nichts mehr. Dann kam also davor war ja noch von wegen, wer alles abgesprungen ist, wer es jetzt nicht mehr macht, wer da gar keine Relevanz mehr hat oder Spaß mehr dran hat und dann überhaupt nicht mehr mitmacht. Jetzt auf einmal aus dem Nichts kam dann 3 Tage später so, ja, übrigens, geht weiter.
Ja, also dieser Tweet, das war ja ein Tweet von, ich glaube, Netflix Animation oder sowas. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er auf direkte Antwort von diesem Interview kam. Aber wovon wir hier reden, das bröseln wir jetzt noch mal ganz chronologisch auf. Denn wir haben natürlich schon mal über die Netflix-Serie berichtet. Also die Grundidee ist, mutmaßlich nach dem Erfolg von League of Legends Arcana, hat sich Wizards of the Coast gedacht, hey, das hätte ich auch gerne und würde gerne mal Magic the Gathering größer machen. Das war im Juni 2019 und die ersten Ankündigungen waren auch riesig, also mit die Russo-Brüder sind dabei, die kennt man von den ganzen Avengers-Filmen, von Infinity War, von Endgame, von Marvel allgemein, riesengroße Produzenten. Das Teaser-Bild war klar. Wir sehen Chandra, wie sie so auf schwarz-weiß mit Flammen, die dann in orange-rot aufflackern. Da sind also der Fokus ganz klar auf Chandra, wahrscheinlich als Main-Character. Und dann
Gideon kam irgendwann, oder?
Ja, genau. Und dann passierte wieder 2 Jahre gar nichts. Und das ist ein Schema, was wir bei dieser bei dieser Timeline auf jeden Fall immer wieder sehen werden. Es wird immer eine große Ankündigung gemacht, irgendwas Neues kommt und dann kommt erstmal so Minimum 2 Jahre nichts. Und so war es dann. Man hat sich dann irgendwann so gefragt, und ich weiß noch, wir haben das ja auch mitbekommen, in Creator-Kreisen hat man sich so ein bisschen ausgetauscht, so, oh, was machen wir denn, wenn die Netflix-Serie rauskommt und was wäre denn, wenn auf einmal Magic so dieses Riesenthema wird, wenn es auf einmal nochmal einen ganz neuen Hype da drumherum gibt. Also es gab ganz viele Leute, die sich schon die Hände gerieben haben, gesagt haben, oh, da steigen wir richtig mit ein. Kam dann nichts. Dann August 2021, also 2 Jahre später, wird bekannt gegeben, die Russo-Brüder, die großen Namen dahinter, die haben das Projekt verlassen. Und ab jetzt übernimmt Jeff Klein. Den kennt man von zum Beispiel Transformers-Filmen wie Transformers Prime. Also auch keine kleine Marke. Mit Transformers hat man schon mal Hasbro mit drin. Das ist schon mal okay. Macht irgendwo Sinn. Und er übernimmt jetzt. Und das Ganze war beim Magic Showcase 2023, wo wir dann auch die Stimme von Gideon gesehen haben. Denn es hieß, Gideon wird ein Hauptcharakter sein. Und weil es eine Animationsserie ist, gibt's natürlich keine Darsteller, sondern einen Sprecher. Und das war Brandon Routh, der sehr sympathisch so von seinem Haus aus so eine Videobotschaft gemacht hat mit seinem Handy. Dann so, hey, ich freue mich schon mega auf das Projekt. Ich werde Gideon sprechen und ich freue mich schon, da einzutauchen. Das wird richtig cool. Und dann wieder 2 Jahre nichts. Die einzige News, die wir bekommen haben, war im Oktober 2023, das haben wir sogar auch noch besprochen, im Financial Report für das Quartal 2 müsste es sein, Q2 2023, da ging Chris Cox ganz kurz drauf ein, ja, die Netflix-Serie ist noch in Arbeit. Mehr aber nicht. Keine weiteren Ankündigungen, keine Story-Details, kein gar nichts. Und dann passierte das, warum wir jetzt noch mal drüber reden. Am 10. September 2024, also 5 Jahre nach der Erstankündigung und 3 Jahre nach der letzten offiziellen Ankündigung, denn auch dieses Financial-Ding, das muss man auch dazu sagen, das richtet sich ja primär an Investoren, die Geld haben, die wollen wissen, dass es der Firma gut geht. Das ist zwar natürlich auch in die Öffentlichkeit gekommen, weil die Leute das halt natürlich weitergeben, die Informationen, die sie bekommen haben, und das ja auch viele Leute interessiert, aber das hat jetzt keinen Marketing-Value. Ne? Das liegt immer so nach draußen, aber war jetzt keine offizielle Ankündigung. Aber 3 Jahre, nachdem wir das letzte Mal davon gehört haben, wird Brandon Routh im Zuge eines anderen Films, wo er gerade mit teilgenommen hat, wird er bei der Pressekonferenz halt darauf angesprochen, hey, was ist denn mit dem MTG-Film? Und er sagt dazu, dass er Aufnahmen für den Magic-Film gemacht hat, niemand eine Pressemitteilung verschickt hat, jedoch, und anscheinend passiert mit der Serie nichts mehr. Das war seine Auswirkung. Und das muss man auch noch mal sagen, das war eine quasi private Aussage von Brandon Routh, der im Kontext da gefragt wurde. Und er hat keine weiteren Informationen. Und er vermutet, dass das war's. Und daraufhin gab's halt so ein paar Artikel. Ich glaube, Collider.com hat ganz groß verkündet, Magic the Gathering Series cancelled. Und ich weiß auch noch, in manchen Communities ging dann das rum. Und dann so, ja, okay, wenig überraschend, wenn du so lange nichts mehr über ein Projekt hörst, wird es wahrscheinlich abgesetzt sein, keine großen News. Aber dann, 10 Tage später, 20. September 2024, Netflix, große Ankündigung, sie brechen ihr Schweigen und verkünden, dass die Serie unter Terry Matalas, der unter anderem bei Star Trek Enterprise und Star Trek Picard mitgearbeitet hat oder auch der Producer war, jetzt als Showrunner wieder einsteigt und das Projekt neu gestartet wird. Das heißt, egal was vorher alles in der Arbeit war, das wird einmal gescrapped und wir fangen nochmal bei Null an. Wir haben auch ein neues Teaser-Bild und das zeigt Chandra und Ajani. Das heißt, auch so inhaltlich haben wir so einen Wechsel gehabt von Chandra auf dem Key Art. Dann, ich weiß noch 2019, da kam ja auch Forsaken raus zu War of the Spark. Das heißt, Chandra war da so ein bisschen nicht so gut drauf zu sprechen bei Wizards of the Coast. Dann bekommen wir die Mitteilung, okay, Brandon Routh spricht den Gideon. Und dann sagt der Sprecher, ich habe keine Ahnung, was passiert. Und dann so, ah, übrigens, es geht wieder um Shanjor und Ajani.
Ich finde es übrigens spannend. Also man kann auch andere Charaktere da theoretisch irgendwie versuchen reinzuinterpretieren. Es muss nicht Chandra sein.
Ja, denn, das stimmt.
Denn das stimmt. Die Klamotte passt zwar ein bisschen, aber man sieht halt keine Goggles, man sieht nicht viel. Dementsprechend könnte es auch sein, dass es ein anderer Charakter ist. Aber Ajani erkennt man natürlich eindeutig.
Ja, Ajani, der ist schwer zu übersehen. Aber ich gebe dir recht, das könnte auch so eine Saheli sein oder sowas. Also ja. Man was kann kurze Haare.
Haben wir nicht zwischenzeitlich sogar einen Wechsel irgendwie gehabt? Oder dass das irgendwie ein Projekt gleichzeitig war mit einer Live-Action-Serie? Dass das da nicht sogar irgendwie ein Wechsel sogar noch drin war? Also ich meine mich zu erinnern, dass wir irgendwie eine Live-Action-Serie noch dabei gehabt hätten, während so eine Animationsserie gemacht worden ist und so.
Boah, was war also das? Es sind auf jeden Fall noch ein paar Animationsstudios herumgehandelt worden. Also
nee, es war tatsächlich eine Live-Action-Serie. Okay. Wenn ich mich so noch erinnere, war es so, dass Liliana of the Veil, das war damals ganz groß, ich glaube, von Angelina Jolie oder so gesprochen, irgendwie so gespielt worden werden sollte. Und da hat man auch, glaube ich, nie wieder was gehört. Das war irgendwie so 2020, kurz danach irgendwie.
Ach hier, ja, verstehe. Ja, ich weiß, was du meinst. Das war, das stimmt. Das wurde ganz groß aufgezogen. Aber
so die Geschichte von Liliana Wess halt, wie sie erzogen wurde und wie mit den Dämonen und so. Und da war auch irgendwas. Da war auch, ich glaube auch ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so lange her. Es ist so viel passiert einfach.
Ja, total. Und das ist halt wirklich auch das Ding. Und ich meine, so gesehen, es gab schon 2001 gab es eine Möglichkeit oder eine Option, dass halt eine Miniseries zu Wizards of the Coast oder von Wizards of the Coast halt mal in Arbeit war. 2008 wurde noch mal irgendwas versucht zu planen mit Universal. Aber das Netflix-Projekt ist halt quasi jetzt das Große, wo auch viel Hype drumherum erzeugt wurde. Und alle haben halt Arcana gesehen und dachten, so gut kann es sein und so gut hätten wir es als auch gerne für die Lore von Magic the Gathering und mit diesen Charakteren. Aber halt wirklich nochmal zusammengefasst, also wir hatten die Russos und Jeff Klein, die nach ihren Jahren an dem Projekt das einfach wieder verlassen haben. Es kam auch keine weiteren Erklärungen dazu. Brandon Routh, vermeintlicher Hauptsprecher, verließ oder weiß 10 Tage vor der Ankündigung, dass was Neues kommt, nicht was mit dem Projekt ist. Das Projekt hat 5 Jahre und 3 offizielle Mitteilungen bekommen. Wir haben weder Bewegtbild noch weitere Story-Infos gesehen. Diese Diskrepanz, um welchen Planeswalker es jetzt geht. Und ich meine, das muss sich ja auch nicht ausschließen. Nur weil wir quasi wissen, wer Gideon spricht und weil es am Anfang um Chandra geht. Es kann ja auch beides sein. Es kann ja sein, dass richtig. Gideon also für alle Leute, die die Lore nicht von Gideon mitbekommen haben, da passiert was mit ihm im Laufe der Geschichte. Kann ja sein, dass die Hauptcharaktere sich noch mal wechseln, so ein bisschen Game of Thrones-Style. Aber ja, was halten wir denn davon, Marc? Was sagst du zur Netflix-Serie? Ja, hast du Hoffnung, dass da überhaupt noch was kommt?
Ich finde das nett, dass wir darüber reden. In 2 Jahren machen wir dann die nächste Radio Ravnica-Folge davon. Und wir gehen zum nächsten. Nein, ich find's schade.
Ja.
Der Punkt ist halt, im Dezember kommt die 2. Staffel von Arcana. Mhm. Und das Problem war ja tatsächlich, dass Wizard of the Coast damals nicht gesagt hat, wir wollen auch Arcana haben, sondern dass sie davon eingeschränkt wurden. Sie haben das gleichzeitig gestartet, Arcana kam raus und haben festgestellt, oh Schande, das ist gut. Und Arcana, die 1. Staffel, war grandios. Ja. Also meiner Meinung nach. Wir könnten natürlich gerne eine andere Meinung haben, aber meiner Meinung nach war die sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, ob sie die 2. Staffel ebenfalls so gut hinbekommen, weil das kann auch wieder einschränken.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass genau das so diesen Punkt machen wird, das wird crazy einschlagen. Mhm. Und wenn Wizard of the Coast dann sowas hinterher macht, dann ist das wie wenn Dota was macht. Ich weiß nicht, ob du die Dota-Animationsserie auf Netflix gesehen hast, die ja hinterher kam, nachdem Arcana kam.
Mhm.
Also in der Zeit, keine Ahnung, könnte ich auch joggen gehen. Ihr kennt alle. Ich bin jetzt nicht der sportlichste Mensch, aber in der Zeit könnte ich joggen gehen und hätte mehr Spaß.
Wow. Ja, ich finde es immer so schade, dass so offensichtlich so Vergleichswerte gezogen werden und man einfach merkt, also bei diesem Wizards of the Coast Projekt, wie du schon meintest, halt, ist es so, die haben halt dann Arcana gesehen und wollen dann mindestens gleichziehen mit der Qualität. Aber was da halt fehlt, ist so eine eigene Identität. Und ich wünschte, ich könnte mehr zur eigenen Identität dieser Serie sagen, aber wir wissen halt literally gar nichts davon.
Es gibt ja auch nicht mehr diese Charaktere. Also in League of Legends hat jeder Character eine wirklich, also zumindest bis zu einem gewissen Punkt, ja, sagen wir so bis, keine Ahnung, Season 8 oder Season 9, hat jeder Charakter ein Intro-Video bekommen, wo er herkommt, was seine Story ist, was seine Beweggründe sind, wie er in seiner Vergangenheit war. Es kommen immer wieder Events raus, wo man dann bestimmte Leute aus bestimmten Städten spielt, die irgendwas zusammen machen und so weiter. Das hast du halt bei Magic gar nicht mehr.
Ja.
Wir haben das schon öfter gesagt, dass wir das bemängeln, dass diese Story von Wizards of the Coast einfach so ein schlechtes Beiprodukt ist. Auf der anderen Seite kommt auch mittlerweile so viel Produkt raus, dass du die Story gar nicht mehr schreiben kannst. Weil bevor du die Story fertig geschrieben hast, ist das neue Set draußen. Aber es gibt halt auch nicht sowas wie, selbst bei Hearthstone war es ja so, dass man irgendwie in so Add-ons hatte oder so kleine Sachen hatte, wo man dann so eine Story gespielt hat von hier, ich weiß gar nicht, wie der Zauberer hieß, der den Leute für einen Tee eingeladen hat und so ein Kram. Und einfach noch so ein bisschen, hey, das ist die Story dahinter. Und das haben wir halt gar nicht bei Magic. Also gar nicht.
Total.
Beziehungsweise ist nicht ganz richtig. Ich muss aufhören, in Finalities zu sprechen. Das haben wir fast gar nicht. Außer für die drei Leute, die sich wirklich, wirklich tief in die Story eingraben, gibt es halt niemanden. Ich höre niemanden beim FNM sagen, boah, hast du Hedy Legendary gesehen? Hast du die Hintergrundgeschichte davon gehört? Nein. Das macht halt keiner.
Voll. Vor allen Dingen, also ich glaube, das Letzte war halt wirklich bei so Charakteren wie sowas wie Tamio oder Jani, wo man dann irgendwie so sagt, ja, wie kommt der jetzt nochmal dahin? Und aber so richtig, also es ist dann mehr so Legenden sagen. Es ist nicht wirklich eine Story, es ist mehr Lore, wo man einfach sagt so, ja, und er war ja auch da. Oder der Bruderkrieg, so. Die eigentliche Story vom Brothers War zu lesen, ist nicht so spannend, wie die Lore dahinter zu erzählen, dass es diesen Krieg gab und dann ist Dominaria explodiert, es gab eine Winterzeit. Und das ist halt deutlich besser. Es ist so ein bisschen Storytelling, wie es Elden Ring oder Dark Souls macht, gegen Storytelling, wie es jetzt ein, keine Ahnung, ein Tomb Raider macht, so ein cineastisches Ding oder God of War. Beides kann sehr gut sein, aber das eine hat halt mehr so einen vagen Charakter, wo man noch ein bisschen interpretieren kann. Und ich glaube, Magic war schon immer besser in diesem, zumindest jetzt am Gameplay-Tisch, dass man so sagt, so, ne, hast du schon gehört, die Phyrexianer kommen wieder, weil da wurde Öl gefunden oder so, dass man es halt so sich so erzählt, anstatt dass man jetzt wirklich erzählt, woher kommt jetzt dieser Tropfen. Und was ich noch sagen wollte zum Thema Filmadaption oder Verfilmungen von Wizards IPs. Wir haben ja mit Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ein positives Beispiel, wie es halt auch gehen kann. Und ich weiß noch, bei dem Film haben viele Leute gesagt so, ja, das kann halt albern werden. Und es war jetzt auch bei weitem nicht der beste Film überhaupt. Aber es war ein okayer Film, wo eine Menge Leute Spaß mit hatten. Und ehrlicherweise ist auch da so ein bisschen meine Messlatte mit dem Magic-Film. Ich will gar nicht, dass das Arcana-Level an neue Leuten ranzieht. Ich will einfach was haben, wofür ich mich als Magic-Fan nicht schämen muss. Und was vielleicht so ein paar Anekdoten drin hat, wo ich mir so denke, ah ja, okay, witzig, jetzt haben sie hier eine kleinen Witz gemacht, von wegen ein Zauberer bekommt irgendwas gecounterspellt und ist irgendwie super genervt oder so. Und das ist halt das Ding, es kann ja auch einfach gut sein, mit einer grundsoliden Story zu arbeiten, einfach die Charaktere ein bisschen auszustaffieren, ohne dass man jetzt nacherzählen muss, wie jetzt Gatewatch funktioniert hat. Und deswegen finde ich es, glaube ich, also okay, wenn die Serie in Ordnung wird. Das ist so mein Anspruch dabei. Aber ja, mal gucken, ob wir sie überhaupt jemals mal sehen werden. Weil wenn wir jetzt nach 5 Jahren Arbeit noch mal bei Null anfangen, und auch das, muss man sagen, ist ja leider in der Filmindustrie auch normal, dass man dann mal so einen kompletten Projekt-Reboot hat. Aber ich sag mal so, die Zeichen sehen nicht besonders positiv aus. Aber wie seht ihr das mit der Magic the Gathering Netflix-Serie? Ist es was ihr euch sehr gerne anschauen würdet, wo ihr schon hinfiebert? Oder sagt ihr, nach der Geschichte kann es eigentlich nur schief gehen? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann ziehen wir mal weiter zu einem Leak, der die Magic-Welt erschüttert hat. Denn wir wissen ja, dass in die Magic the Gathering-Universum oder Multiversum wird Marvel einkehren. Das war eine Ankündigung. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir es irgendwann bekommen. Da gab es einen Trailer und so weiter und so fort. Und viel wurde schon herumexperimentiert. Und wir haben auch nicht wenig so Proxy-Artists gesehen, die ihre die verschiedenen Geschichten schon mal ausprobieren, wie das so funktionieren würde. Wir hatten natürlich auch Universe Beyond-Produkte schon mit Herr der Ringe, mit Assassin's Creed, mit ganz vielen Secret Lair Drops. Und jetzt ist es passiert, wir haben ein Foto bekommen, das mutmaßlich aus dem Facebook Marketplace kommt, von in Gummibändern gepackten und mit diesen durchsichtigen Plastik-Booster-Packs straffierten, ich würde sagen, es sieht aus wie so Promo-Karten von 4 Marvel-Helden als Magic-Karten. Ja. Und da würde mich jetzt erstmal deine Einschätzung zu interessieren. Wie siehst du das Ganze? Du hast mir auch ein Bild davon nochmal geschickt heute. Wie ist denn dein Bauchgefühl? Sind das echte Karten?
Meiner bescheidenen Meinung nach vielleicht.
Ja.
Denn wir sprechen hier von Leaks. Leaks sind immer schwierig einzuschätzen. Die Karten sehen sehr echt aus und haben tatsächlich auch etwas auf diesem Bild, dass sie sehr echt aussehen lässt. Und zwar, wenn man auf dem Bild wirklich ein bisschen rumscrollt, findet man auch tatsächlich rechts links unten so ein kleines Legal-Advice-Ding. Und das sind halt Sachen, die halt auch vom Packaging und so weiter her tatsächlich passen. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass sie non-foil sind. Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sind das, das würde ja auch zu den einzelnen verpackten Karten passen, diese Helden, die, also die, diese, wir nennen es immer der Hidden Dreck, die versteckte Karte unten drunter. Und da haben wir es ja öfter so gehabt, dass es manchmal irgendwelche Karten unten drunter gab. Und dann würde das halt ganz gut passen mit den einzelverpackten Sachen. Stimmt. Weil das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt und so ein bisschen auch stutzig werden lässt, sind diese einzeln verpackten Karten, die halt da mit einem Secret Layer verbunden ist. Weil normalerweise sind die nicht einzeln verpasst. Was natürlich sein kann, ist, dass es, und jetzt wird es ein bisschen crazier, wenn man noch ein bisschen ranzoomt, sieht man auch, dass da ein paar mehr Karten in den Packs drin sind. Das könnten alle 4 Secret Layers sein. Das heißt, wir haben ein Secret Layer aus jedem Universum. Die Universen sind auch sehr, sehr schön auseinander. Dementsprechend passt es eigentlich ganz gut. Und das könnte halt der Secret Layer Drop sein, dass wir 4 Secret Layer bekommen und dass unter anderem diese 4 Packs sind.
Ja.
Und dann muss ich sagen, dann wird's sehr, 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 sehr spannend, weil wir haben aus dem letzten Secret Layer Universe Beyond immer wieder gelernt, dass diese Secret Layer nicht unbedingt Universe Within Karten bekommen haben. Also wir warten da noch auf ein paar.
Ja, das stimmt.
Und jetzt sind wir aber wieder bei einem Limited Supply. Wir sind nicht mehr wie bei zum Beispiel bei den Kiddies oder so.
Stranger Things, genau.
Oder halt bei vielen anderen. Sondern wir sind wieder bei dem Limited Supply von zum Beispiel Lara Croft.
Oder Walking Dead. Wir sind quasi wieder Full Circle zurück am Anfang.
Genau, wir sind Full Circle zurück am Anfang. Nur, dass wir jetzt halt teilweise nicht mal einen Tag haben, um diese Karten zu bestellen, weil sie bis dahin ausverkauft sind.
Ja.
Also das muss man echt sagen. Und da sind wir halt an einem Punkt, wo ich sage, wir haben einen langen Weg hinter uns, um an derselben Stelle nur noch schlimmer, meiner Meinung nach, rauszukommen. Ja.
Wobei wir sagen müssen, das sind halt wirklich nur Mutmaßungen und so weiter. Genau, also es gibt keine offiziellen Informationen dazu. Aber ich mag deine Theorie eigentlich, dass das die Bonuskarten sein könnten, weil sie haben auch, wenn du dir unten rechts auf die Karten schaust, sie haben ein Copyright von 2024, was sich eigentlich immer an den Release-Datum orientiert. Das würde ja quasi heißen, dass wir dieses Jahr noch diese Karten irgendwie in Umlauf bekämen. Und wir haben halt schon, wenn man auf den Tacho guckt, so September, das ist jetzt nicht mal so viel Zeit. Das sind vielleicht noch 1, 2 Super-Drops. Das sind Secret-Lehrkarten, das können wir unten von den Collector-Informationen ein bisschen raussehen. Und meine Theorie, oder das spielt so ein bisschen, was du eben meintest, dass es tatsächlich Bonuskarten sind, als Teaser in Secret-Lehr-Drops, die noch gar nicht Marvel-gecodet sind. Im Sinne von, du bestellst dir jetzt vielleicht die Oktober-Drop oder sowas, was auch immer jetzt kommt. Und da sind random diese Karten als Bonus-Packs dran, sozusagen als Teaser für dann nächstes Jahr für das Marvel-Set.
Aber dann werden sie foil. Weil die Karten unten drunter halt immer foil sind. Das ist halt das Spannende daran.
Aber vielleicht sind sie ja, wenn man, also ich glaube zum Beispiel eine Karte, die sieht man so ein bisschen das Foiling, wenn du dir die 2 anguckst. Es ist halt schwierig, weil es ein Foto ist und wir zoomen sehr krass nah dran. Und es könnte ja, wir sehen Stapel an Karten, es kann ja sein, dass oben die Non-Foils sind, darunter sind die Foils. Also es sind ganz viele cutting
Informationen. Du kannst bei dem Secret Layer, hinter dem Secret Layer, es wissen übrigens ganz wenige, das kann ich gerade noch mal ein bisschen Common Knowledge drucken. Wenn ihr eine Magic-Karte habt und ihr euch nicht sicher seid, ob sie Foil ist oder nicht, unten neben dem Set-Symbol, neben dem Set-Kürzel, zum Beispiel dem SLD, ist dahinter ein Punkt oder ein Stern.
Verstehe.
Der Stern ist Foil, und der Punkt ist non-foil. Das ist tatsächlich etwas, was Pokémon auch, als sie bei Katamundi gedruckt haben, auch gemacht haben.
Ah, okay, das macht Sinn. Dass man es halt nochmal sehen kann, dass es eine unterschiedliche Collector-Information ist. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragezeichen zu diesem Foto. Wir wissen auch nicht, woher das kommt. Es sieht halt sehr nach Produktion offensichtlich aus. Also, wir hatten ja schon häufiger so Leaks gehabt. Ich weiß noch, das erste Ixalan-Set wurde die kompletten Sheets abfotografiert und ins Internet gestellt. Jetzt haben wir natürlich mit Marvel noch mal eine sehr große Tragweite. Und wir hatten vor allen Dingen den Leak von Aftermath, wo ein Content-Creator von einer paramilitärischen Organisation heimgesucht wurde. Glaubst du, dem Leaker kann hier was Ähnliches irgendwie passieren?
Ja. Die kurze Antwort ist ja. Denn wenn man sowas rausfindet, von wem das ist oder wo das ist, das kann sein, dass das zum Beispiel bei der amerikanischen Druckerfirma ist. Mhm. Oder irgendwo aus einem Mülleimer von dieser Druckerfirma ist. Es kann sein, dass es Missprints sind. Dass es zum Beispiel wirklich Karten, die unten drunter gehen sollten, waren, die aber aus Versehen als non-foil gedruckt wurden. Deswegen wurden die Non-Foils in den Müll geworfen. Und die Foils wurden nachgedruckt, die dann halt zum Beispiel als Leaks unten drunter gehen oder so. Mhm. Oder es sind irgendwelche Testprints für Universe Beyond. Oder, was ja auch kommt, Marvel wurde ja auch verschoben. Marvel war ja eins von den Secret Lairs, die verschoben wurden. Vielleicht sind das hier die 2024er Prints, die sie halt jetzt verschoben haben und wegen dem Copyright-Symbol das neu drucken mussten. Das klingt für uns total wild, wirklich total wild. Aber lasst euch sagen, sowas passiert bei so großen Companies und denen ist das total shit egal.
Es ist halt nur Pappe, ne?
Genau, es ist halt nur Pappe und die kann man gerade neu drucken. Weil das kostet die vielleicht ein paar tausend Euro. Ja. Also, wahrscheinlich mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Und das kann halt sein, dass sowas halt dann passiert. Und wenn das wirklich so Garbage-Fishing ist, also hier, ich wollte gerade Friedhofs rausholen, aus dem Mülleimer rausholen, der Kram ist, dann ist das illegal in meinen meisten Städten.
Ja, vor allen Dingen halt, weil es halt wahrscheinlich auch jetzt keine öffentlich zugänglichen Müllstätten sind und so weiter. Also ich meine, wie gesagt, wir haben schon gesagt, es sind wackelige Informationen, aber es gibt ein paar Punkte, die auch sagen, dass es vielleicht auch einfach ein guter Proxy-Artist war, der sich jetzt hier einen Scherz erlaubt hat. Also vielleicht erstmal, was dafür spricht, dass es tatsächlich echte Magic-Karten sind. Die Karten haben alle so ein Full-Art-Treatment. Sie haben den Shooting Star als Set-Symbol. Sie haben auch unten die Collector-Information mit SLD in der Nummerierung, die sinnvoll ist. Sie haben auch Artists angegeben. So gut, wenn man es eben lesen kann, sind das auch schon Magic-Artists, die man kennt. Und die Artworks sind neu. Es sind keine Comic-Geschichten, die wir schon mal gesehen haben, die jetzt hier quasi einfach draufgedruckt worden sind. Diese Art von Proxys hatten wir ja schon häufiger. Und es gibt ja auch diese Fan-Geschichten, die es da halt eben noch gibt. Es gibt aber auch einen Punkt, wo man sagt, okay, es ist vielleicht auch dann doch ein Proxy, weil eine Sache ist ein bisschen komisch, wenn wir auf die Karten individuell eingeht. Es gibt eine Captain America-Karte. Ich lese sie einmal mal vor, damit wir dann darüber sprechen können. Und zwar ist es Captain America First Avenger. Für ein rotes, ein weißes, ein blaues ist es ein Legendary Creature Human Soldier Hero mit 4-4 und der Fähigkeit Throw. Für 3 Mana kann man ein Equipment unattachen von Captain America. Und dann passiert Folgendes. Dann ist jetzt hier das, worauf ich hinaus will. He deals damage equal to that equipment's mana value divided as you choose among two or three targets. Und diese Formulierung, he deals damage, ist was, was meines Wissens nach in Magic noch nicht drin ist. Weil normalerweise haben wir sowas wie, keine Ahnung, wenn jetzt deine Karte heißt Marvin, die komische Puppe, genau. Dann würde sie in so einer Formulierung halt haben, entweder this creature, um halt so ein Blanko drin zu haben, oder halt Marvin Murderous Puppet, oder halt Marvin, als also quasi das, was vor dem Komma steht. Das reicht ja auch zur Identifizierung. Und das sind Formulierungen, die wir bisher hatten. Wir hatten noch nie eine Gender-Geschichte. Wir hatten noch nie he deals damage, also er fügt den Schaden zu, er Captain America. Und das ist schon was so also von der Regelseite her komisch auffällt, weil das halt, ja, also es kann sein, dass sie es neu machen jetzt, aber was sagst du dazu?
Ich fände es sinnvoll, weil das Problem oftmals besteht, dass ganz, ganz oft auf Karten dann irgendwie der Name draufsteht und dann auf einmal so kommt, ja, okay, ich habe jetzt eine Kopie dieser Karte, aber die ist nicht Legendary. Und jetzt habe ich zwei Karten davon und die sagen immer, wenn der erste Zauber gewählt wird, fügt, keine Ahnung, Hans-Georg der Große zwei Schadenspunkte zu. Füge ich jetzt zwei Schaden zu? Füge ich vier Schaden zu? Weil es ja beides Hans-Georg ist. Was tue ich denn? Und die haben halt damals dieses This Creature ersetzt. Mhm. Ja. Gibt ja auch so Karten wie Nether, der Voidwalker, der sagt, du kannst den Voidwalker opfern und eine Karte mit einem Ding rauszuholen. Und welchen Voidwalker? Ja, das ist egal, solange die halt dieselbe Marke haben. Aber mit welcher Karte wurde was wie es ist ganz, ganz, ganz wild. Und hier mit He, She oder so weiter, oder It, tatsächlich wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich so, dass man hier schon eine Art von Klarifizierung für SpielerInnen hat, die halt sehr neu dabei sind.
Ja.
Das wird im Deutschen schwieriger als im Englischen, glaube ich. Und auch problematischer wie im Englischen, glaube ich.
Ja, alleine halt, wie du Mehrzahl, Einzahl hast. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, es gibt ja auch so hier Alea, jetzt habe ich die Karten. Wenn ich die Karten nicht vor mir habe, dann kann ich die Kartennamen nicht. Aber hier diese Doppel-Team-Up-Karten zum Beispiel.
Ja.
Dann wäre ja, wenn du diese Formulierung mit Pronomen machst, wäre ja quasi they, weil sie die Gruppe. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, in der deutschen Übersetzung würde das dann, wenn man das konsequent durchzieht, irgendwann dazu führen, dass wir sie aber dann in der Formulierung Einzahl haben. Von wegen, sie fügt Schaden zu, anstatt sie fügen Schaden zu in Mehrzahl, wenn das Sinn macht. Aber ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Es kann sein, dass es halt eben da so ein Rules-Text-Update geben wird, wenn das rauskommt. Vielleicht kriegen wir das auch vorher schon mit einem neuen Set oder so. Aber war halt was, was eben auffällt. Um nur eben die Karte zu Ende vorzulesen. Es ist quasi Throw, Punkt, 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 ist der Flavortext. Und darunter ist dann Punkt, 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 Catch. At the beginning of the combat on your turn, attach up to one target equipment you control to Captain America. Und hier haben wir schon wieder die Formulierung Captain America. Das ist das, wie wir es halt kennen, mit dem halt vor dem Komma. Ja, was sagst du zu Captain America als potenzielle Karte, wenn sie denn echt ist?
Du musst noch das Catch finden. Du hast den noch nicht komplett vorgelesen. Man, es ist ja so, dass man erstmal, wenn man throwt, ein Equipment abnimmt und Schadenspunkte in Höhe der Mana-Kosten auf 3 bis 4 Targets schießt, wirft, sozusagen. Und er dann wieder Catch hat.
Ja.
Und er zu Beginn des Combats halt ein Equipment wieder attachen kann.
Ja, genau, das heißt, hatte ich eben vorgelesen. Ja. Aber ja.
Und dieses 3 bis 4 Gegner, die er trifft, das ist halt großartig.
Total.
Ich fände es cool, wenn es da so eine Hidden-Karte drin gab oder so irgendeine andere Karte, was wirklich sein Schild ist.
Ja, muss.
Muss, ja. Absolutes Muss, ist genau wie Thor's Hammer, muss.
Ja.
Und da gibt's halt ganz, ganz viele Sachen. Und ich finde ihn ganz cool, er ist halt als 3-Mana- Commander 4-4 in einem Equipment-Deck. Es ist mal kein Rot-Weiß-Equipment-Deck, sondern wir können jetzt endlich mal Rot-Weiß-Blau-Equipment-Deck spielen. Yeah. Ja,
total. Und ich find's auch spannend. Ich hatte heute noch das Video von Elder Demon Highlander dazu gesehen, der wieder in Lichtgeschwindigkeit hier ein Video zugemacht hat.
Crazy, ja.
Und der hat tatsächlich dann vorgeschlagen, ein Sunforger-Deck daraus zu machen, weil mit Sunforger kannst du jetzt rot-blaue Spells auch quasi machen. Also Sunforger ist ein Equipment, was du quasi für Boros, also für ein weißes oder ein rotes, von einer Kreatur abequippen kannst. Und dann kannst du ein Spell für Mana Value 4 oder weniger aus deinem Bibliothek raussuchen und sofort casten. Und das würde quasi auch möglich machen, dass man mit Captain America als Commander Sunforger aktivieren kann und zum Beispiel ein Counterspell raussuchen kann. Und das sind dann so Interaktionen, die finde ich dann schon irgendwie ganz geil. Gerade wenn man halt Beginning of Combat attached sich Sunforger wieder von alleine an Captain America. Und man könnte es dann noch mal machen. Und das finde ich ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Plus natürlich, du hast die ganzen obligatorischen anderen Equipment-Sachen, die du halt eben machen kannst. Ich habe schon Leute in den Kommentaren von dem Reddit-Post gesehen, die wollen Colossus Hammer mit dem und dann 3 Mana unattachen und dann schön 12 Schaden verteilen auf alle. Das wird auf jeden Fall ziemlich wild. Also, aber ich muss sagen,
Captain America macht schon richtig gut. Macht das nicht nur der Mana-Value? Colossal Lamb ist auch 1.
Ach, kacke. Ja, nee, das war mit der hohen Equipment. Aber, ja, genau. Müsste dann halt was aber haben, was dann quasi reduziert. Man kann den Colossal Lamb halt
an ihn ausrüsten, wenn er bei Catch ist.
Ja,
also, man muss nicht die Ausrüstung, die man abequippt, wieder dran equippen.
Ja. Ja, das stimmt. Es ist zwar Throw-Catch, aber die haben keine
Verbindung.
Kontinuität zueinander. Dann lass uns aber die anderen Karten auch noch durchgehen. Jetzt haben wir schon über eine gesprochen. Und wie gesagt, wir haben es schon häufig gesagt, das sind Leaked Information. Es kann sein, dass die Karten nicht echt sind, dass wir sie nie so bekommen werden. Aber
deswegen hier reden haben wir normalerweise nicht über Leaks, aber das sind halt einfach Sachen, wo ich sage,
es ist zu tempting, darüber zu sprechen.
Es ist zu tempting und es ist halt auch etwas, was wieder zeigt, wie unglaublich unsicher mittlerweile die Produktion von Magic-Karten ist, was Informationen angeht.
Ja, genau. Da haben wir zum Beispiel Wolverine, Best There Is. Ein 3-Mana, ein generisches, ein rotes, ein grünes für ein 2-2 Legendary Creature Mutant Berserker Hero. auch eine ziemlich krasse Tagline. Mit Unrivaled Lethality. Double all damage Wolverine would deal. Also egal, es hat keinen Double Strike, keinen First Strike. Einfach allen Schaden, den er macht, ist verdoppelt. Und dann, at the beginning of your end step, if Wolverine dealt damage to another creature this turn, put a 1-1 counter on him. Also immer, wenn er irgendeiner anderen Kreatur Schaden zugefügt hat, sei es durch Fight Spells oder durch Attacken blocken, bekommt er eine 1-1-Marke im Endstep. Und dann natürlich, wir reden von Wolverine, für 2 Mana Regenerate Wolverine. Das heißt, wenn er zerstört wird, wird er stattdessen getappt, der Schaden wird von ihm removed und er würde vom Combat zurückgeholt werden. Das passt natürlich sehr gut zum Charakter. Ich habe letztens noch Deadpool und Wolverine gesehen. Da freue ich mich sehr darüber, dass er hier im klassischen Outfit auf dem Artwork nochmal auftaucht und halt eben auch regenerate hat. Was hast du zu Wolverine?
Ja, der muss fake sein.
Der muss fake sein.
Wieso? Der muss fake sein. Wizard of the Coast hat seit, ich glaube, fast 10 Jahren keine Kreatur mit Regenerate mehr rausgebracht.
Ja.
Weil Regenerate eine zu komplexe und zu schwierige Mechanik für neue Spielerinnen ist.
Mhm.
Und das ist halt Quatsch. Aber Wizard of the Coast sagt, das ist so. Dementsprechend ist es so.
Ja.
Es ist halt im selben Topf wie Banding. Es ist die gleiche Schwierigkeitskomponente. Ja? So, mal kurz über diesen Rage ein bisschen drüber. Ich muss sagen, ich finde die Karte sehr cool. Ich mag das Artwork. Man kann ihn bestimmt cool mit Fight-Fähigkeiten und so weiter benutzen können. Regenerate, wie gesagt, ist eine wahnsinnig coole Card-Fähigkeit auf einem Commander zu haben.
Mhm.
Und ja, es gefällt mir sehr gut. Und der ist als Kreatur, glaube ich, wirklich ganz, ganz, ganz sweet.
Genau. Ich glaube, das Einzige, was ich bemängeln würde an ihm jetzt in dem Design, so wie wir es jetzt gerade haben, ist, dass er weder Trampel noch Haste hat. Also noch irgendeine besonders aggressive Herangehensweise. Ist halt im Endeffekt nur eine 2-2er für 3 Mana. Er hat jetzt auch keinen besonderen Schutz. Klar, er hat Regenerate, aber jetzt auch nicht unzerstörbar oder sowas. Oder du musst auch das Mana ausgeben, damit er regenerated. Das hätte man auch irgendwie, weiß nicht, günstiger machen können. Oder ich weiß halt nicht, wie man es halt dann am Ende spielt in einem Commander-Deck um ihn herum. Aber es ist auf jeden Fall ein passendes Design, würde ich sagen.
Ja.
Ginge fast sogar noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Dann haben wir Iron Man, Titan of Innovation, ein 5-Mana, 3 generische, ein blaues, ein rotes für ein 4-4 Legendary Artifact Creature Human Hero mit Flying und Haste. Und der Flavor-Mechanik Genuine Genius Industrialist, also ein genialer Industrieller. Whenever Iron Man attacks, create a treasure token. Then you may sacrifice a non-creature artifact. If you do, search your library for an artifact card with mana value equal to 1 plus the sacrificed artifact's mana value, put it onto the battlefield tapped, then shuffle. Also du greifst mit ihm an und dann hast du quasi so einen Birthing Pot Effekt, wo du irgendwas sacrifice, was ein Artefakt ist, aber keine Kreatur, und du kriegst das plus ein Mana Value obendrauf. Das Clevere ist, der kriegt natürlich noch einen Treasure Token, das heißt, man kann mit Haste sofort den Treasure Token in einen Sol Ring verwandeln, wenn man möchte.
Mhm.
Was ziemlich cool ist. Aber was hast du zu Iron Man?
Ich finde ihn sehr stark. Ich finde auch dieses, immer wenn er angreift, kann man da halt was Neues rauslooten und so weiter, auch sehr cool. Gerade wenn man ja auch viele Artefakte hat mit Entered Battlefield-Effekten und so weiter und so fort. Und man kann halt immer eins upgraden sozusagen.
Ja.
Flying Haste finde ich natürlich insane.
Das
aber
ist ziemlich
5
gut.
Mana muss heutzutage auch gefühlt Flying Haste haben.
Ja. Ja, vor allen Dingen, also ich finde, was ich halt an dem Design sehr mag, und ich habe letztens von diesem Otter Izzet-Deck Alania, die Sturmlenkerin, die ist ja auch 5 Mana und kopiert dann quasi Spells. Und ich habe da sehr gelernt, dass man man will mit so einem 5-Mana-Commander halt erst dann an den Start gehen, wenn man es auch nutzen kann. Also entweder hat man auch Treasure rumliegen, man kann sofort was kopieren jetzt im Falle von Alania. Und das Gute bei Iron Man ist, du kannst den für 5 Mana spielen, oder Turn 5 oder Turn 4, wenn du gerammt hast, halt sofort spielen und du hast sofort einen Mehrwert darin. Und selbst wenn es halt wirklich nur den Treasure opfern ist und du kriegst halt einen Solring raus, wenn du ihn noch nicht auf dem Spielfeld hast, oder ein Shadow Spear oder sonst irgendwas. Du könntest dir ja auch Artefakt-Länder wahrscheinlich rauspicken, mit, wenn du einen Treasure opferst, also
das halt nee, weil es sagt ja, dass es dasselbe Mana-Value plus 1 haben muss.
Ah, okay, aber exakt Mana-Value plus 1. Okay, genau. Verstehe. Ja, also nicht kleiner oder gleich. Nee. Aber trotzdem, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben Izzet, wir haben Artefakt-Synergien, wir haben Sergio Library. Das muss broken sein, oder? Ich glaube, wenn man das absolut einmal so gebaut hat.
Absolut. Wie gesagt, Artwork finde ich sehr cool. Auch wenn es hier sehr stark tatsächlich an die Film-Artworks angelehnt ist, meiner Meinung nach. Man erkennt Robbie Downey Jr. sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber es ist eine sehr, sehr coole Karte, aber jetzt nicht absolut Brokenness, sondern sie ist ganz cool, sie ist ganz nett und ja, gibt bestimmt einige Leute, die ihn als Commander spielen wollen.
Ja, definitiv. Und ja, ich finde auch die Interpretation ist halt sehr schön. Und ich mag halt wirklich, dass sie jetzt keine Comic-Screenshots genommen haben oder sowas. Aber wir haben noch eine letzte Karte. Black Panther, Wakandan King. Ein 2-Mana, ein grünes, ein weißes für eine Legendary Creature Human Noble Hero mit 2-2 und First Strike. Und der Flavor-Mechanik Survey the Realm. Ah ja, okay. Survey, ja, befrage das Reich sozusagen. Whenever Black Panther or another creature you control enters, put a 1-1 counter on target land you control. Und dann mine Vibranium, also baue Vibranium ab aus seiner Mine. Für 3 Mana kann man alle 1-1 Marken von einem Land auf eine Kreatur legen. Wenn ein oder mehr 1-1 Counter so verschoben wurde, bekommst du so viel Leben und ziehst eine Karte. Also, du spielst den auf der 2 aus, du hast quasi dann eine weitere Kreatur und du kannst quasi 1-1 Marken auf deinem Land verteilen und dann irgendwann die quasi eincashen, indem du die Marken dann wieder verteilst auf deine Kreaturen und dann ziehst du noch Leben und kommst du Leben und ziehst Karten so rum. Sehr aggressiv mit sehr vielen Kreaturen, aber was sagst du zu Black Panther?
Ich finde den schwierig broken.
Ja?
Weil er hat nicht die, wenn ein oder mehr andere Kreaturen oder Black Panther reinkommt, sondern es ist immer, wenn eine andere Kreatur oder Black Panther ins Spiel kommt.
Ja.
Heißt, wenn man jetzt gute alte Magic-Karten rausholt, wie den Zendikar's Avenger, Zendikar's Avenger, der halt Pflanzen macht, in Höhe der Länder, die man hat, kann das auf einmal richtig, richtig stark und richtig broken werden. Und er ist eine sehr, sehr starke Karte. Man kann ihn sehr, sehr gut abusen, meiner Meinung nach.
Ja.
Und man kriegt noch ein Leben dabei und darf eine Karte ziehen, ist ganz nett. Aber das ist ein Potenzial, das viel zu viele Platz bringt.
Ja, total. Das erinnert mich an so Cathar's Crusade. Immer wenn eine Kreatur reinkommt, nimmst du eine 1-1-Marke für jede Kreatur, die du kontrollierst, mit drauf. Also, wer dann noch den Überblick behält, wo welche 1-1-Marken auf welchem Land oder auf welche Kreatur liegt, ist schon krass. Also, ich finde 2-Mana-Commander immer schwierig, weil die können halt richtig krass snowballen, gerade wenn sie wie hier halt sofort, du kannst ihn ja für 2 Mana spielen, für 3 Mana direkt seine Fähigkeit auf ihn selber legen. Mhm. Und dann hast du halt minimal halt eine 3-Mana oder eine 3-3 mit First Strike.
3-3 First Strike.
Hast eine Karte gezogen und Leben bekommen. Also das ist schon, also es kann schon explodieren. Und dann hast du auch noch Human mit drin. Das heißt, da Tokens zu machen ist schon ordentlich auf jeden Fall. Aber ja, das soweit der Überblick. Welchen von den 4, die wir jetzt heute gesehen haben, findest du denn am spannendsten?
Boah, hast das du schon schwierig. Es kommt drauf an, als was. Man darf ja nicht vergessen, ich darf die auch im Legacy spielen.
Ja, genau. Es sind auch Legacy-Legal-Karten.
Genau. Wenn ich sie im Legacy spielen wollen würde, bin ich gerade am Überlegen, ob ich irgendwie schaffe, Wolverine zu nutzen.
Oh.
Um den halt zum Beispiel mit Green Sunsinit oder anderen Karten aus dem Deck zu suchen in Rot-Grün Initiative. Der Grün-Weiße ist nicht stark genug, Rot-Blau auch nicht. Es könnte sein, dass man Captain America ein bisschen sieht, aber dafür sind aktuell keine Ausrüstungsdecks gut.
Ja.
Wenn ich einen Deck spielen müsste, Mhm. Und jetzt kriege ich wieder auf den Sack. Wer ist wahrscheinlich Captain America? Weil blau-weiß. Und ja. Blau-Weiß-X-Decks sind mein Sweet Spot im Commander. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Sobald blau-weiß und irgendeine andere Farbe dabei ist, oder nur blau-weiß, bin ich absolut happy und oftmals derjenige, der sehr, sehr viel vergibt dafür, dass er das spielen darf, weil das ist, es macht allermeisten Spaß mit dem Commander, muss ich einfach sagen. Blau-Weiß, ja. All the way.
Das ist absolut fair. Ja, ich würde auch sagen, aber auch Captain America gefällt mir am meisten. Ich bin ohnehin schon so Equipment-Fan in Commander.
Aber dir ist es eher auch so die Boros-Seite von diesen.
Ja, auf jeden Fall, das kommt auch mit dazu. Aber halt tatsächlich auch dieses Blaue und vor allen Dingen dieses Free-Equip. Das reizt mich halt ziemlich krass. Also das halt mit Sunforger zu kombinieren oder halt sowas wie Colossal Hammer oder ne, auch was ihm dann sofort Haste geben könnte. Das wäre halt auch ziemlich krass. Also hat schon echt Potenzial, der Gute. Also wie gesagt, ein bisschen underwhelmed bin ich von Wolverine. Die anderen beiden sind so okay für die Farbkombination. Aber ja, wie seht ihr das mit den Marvel-Leaks? Glaubt ihr, dass die Karten überhaupt echt sind? Glaubt ihr, dass sie so in Umlauf kommen werden? Oder sagt ihr, das ist irgendwie, kann nicht richtig sein, das wird doch garantiert ein Fake sein? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wir haben ein Community-Thema mal wieder von euch da draußen. Und zwar diesmal vom Axel Foley. Der schreibt, hallo in die Runde, bin relativ neu in Magic und langsam wächst bei mir auch die Sammlung. Mich würde interessieren, wie ihr eure Karten sortiert und den Überblick behaltet. Habe auf die Schnelle kein Video dazu gefunden. Falls es doch gibt, kann der Beitrag gerne gelöscht werden. Das ignorieren wir jetzt mal. Wir hatten da schon mal ein Video zu gemacht, vor langer, langer Zeit. Aber das ist ja ein Thema, das kann man auch mal updaten, oder?
Ja, finde ich auch. Wir haben aufgehört, unsere Sammlung zu sortieren. Genau. Es sind überall Stapel rum.
Nee. Kennst du Schuhkartons? Einfach ja, genau. Da alles rein und wenn es voll ist, in den Ofen.
Genau. Nein, aber auf die Straße stellen, zu verschenken, irgendwer nimmt's mit.
Genau, genau. Nee, aber genau, die Magic-Sammlung, darüber wollen wir heute reden. Hast du, wie ist dein grundsätzliches Sammlung-Verfahren? Sagen wir mal, du hast ja einiges jetzt zu Duskhorn aufgemacht. Du hast jetzt einen ganzen Haufen Rares, Mythic Rares, Uncommons, Commons liegen. Du hast wahrscheinlich ein paar Lagerstationen, wo die Heralde reinkommen. Wie gehst du davor? Sortierst du die vorher vor? Was ist da dein Prozess?
Ich habe drei verschiedene Lagerorte für vier verschiedene Lagerorte für Magic the Gathering Karten. Mhm. Der erste Lagerort ist eine ganz, ganz große Kiste, in der alles reinkommt, was Quatsch ist. Was ich nicht brauchen werde, was ich nicht gut finde und wo ich auch auf Card Market oder auf anderen Plattformen gesehen habe, die Karte ist nichts wert, die will ich auch nicht haben. Diese gehen dann irgendwann zu einem Händler meines Vertrauens als Bulk-Ankauf, der mir dann irgendwie fürs Kilo 5 Euro oder so gibt. Oder ja. 10 Euro oder 1 Euro oder.
Aber sind ich das weiß nur, sind das auch Commons und Uncommons? Oder?
Ja, Commons, okay, Uncommons und Rares, okay. Tatsächlich auch.
Okay.
Also es sind auch Rares dabei. Rares nehme ich immer eine kleine Schachtel dabei, die gesondert dabei ist, weil dafür gibt es meistens so 10 Cent oder 5
ja,
Cent.
Ja, verstehe.
So. Da ist der Bulk, der sogenannte Bulk. Also die Quatschkarten, die man nicht braucht.
Ja.
Dann habe ich.
Meistens halt Made for Limited, so deine 5 Mana Removal, die dann im Limited krass sind, aber halt spielerisch nicht viel Wert haben.
Genau, nirgendwo gespielt werden und auch niemandem irgendwas bringen. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Kisten zu spenden. Es gibt zum Beispiel in Bayern, soweit ich weiß, ein, zwei Schulen, die auch zum Beispiel machen. In Berlin weiß ich von einer Schule, die zum Beispiel auch Magic-Kurse anbietet, also eine Magic-AG sozusagen. Und da kann man auch hin spenden. Also wenn ihr sagt, boah, die 5 Euro sind mir egal, aber ich will hier 80 Kilo bald loswerden, dann könnt ihr das tatsächlich dort auch ganz gerne spenden, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen.
Auf jeden Fall.
Der zweite Bereich, den ich habe, ist der Card Market Bereich, beziehungsweise der Verkaufsbereich, auch eBay Kleinanzeigen. Und dort ist es so, dass ich mittlerweile von dem aktuellen Ordnersystem, das ich früher hatte, weggegangen bin, zu einem Schuber-System. Tatsächlich von, lasst mich kurz nachgucken, ob das auch wirklich das ist. Ich meine, es sind Dragon Shield Shelters.
Ah, okay. Ich meine, die habe ich auch schon mal gesehen. Hab ich nämlich
das sind so Schuber, die man halt so hin und her ziehen kann. Und wo so 3 Stück in einer Reihe sind.
Ja.
Die sind ganz cool, tatsächlich. Und da kann man halt, da habe ich dann halt die Farben nach Mana-Kosten sortiert drin. Das heißt, wenn jemand bei mir eine weiße Karte für 4 Mana kauft, eine Non-Creature oder Creature, unterscheide ich zwischen dem linken und dem rechten Schuber. Kann ich raussuchen, kann ich da, fertig, habe ich die Karte da. das ist das, was ich verkaufe. Dann gibt es einen ganz kleinen Bereich an Sachen, die ich sammle. Mhm. Das sind meistens Reserved Lists. Davon mache ich nicht so viel auf.
Dann passiert nicht Beispiel, so häufig 2024.
Ja, genau. Leider nicht mehr. Oder zum Glück für Magic.
Ja.
Dann ist in meiner kleinen Sammlung auch zum Beispiel meine Talias drin, meine Nummerierten. Mhm. Ich habe ein Komplettset Fallen Angels, das ich habe, mit allen in Foil, die es in Foil gibt, also auch 7. und 8. Edition. Mhm. Und dann halt auch aus Legends, Originalprint und so weiter. So eine kleine Sammlung an verbotenen Karten. White Plum Adventurer, er hat nichts falsch gemacht, irgendwann kommt er wieder. Oder jetzt auch die Greaves sind dort einfach hingewandert und bleiben einfach in diesem Erinnerungs- und Sammelordner. Mhm. Und dann besitze ich 9 Zip-Folios, beziehungsweise die Äquivalente davon von Dragon Shield, wo man auch selber was einheften kann. Also Ordner mit einem Reißverschluss. Mhm. Für jede Farbe ein Ordner. Und für Weiß nochmal einen zweiten Ordner. Mhm. Also zwei dicke Ordner von Dragon Shield für Weiß und alles andere sind in Zip-Folios von anderen, also von Ultimate Guard. Und genau, da sind halt die Farben für die Karten drin, die ich für Legacy-Decks brauche. Mhm. Und dann stehen irgendwo noch 3 Boxen rum mit einem, 5 Boxen mittlerweile, mit einem Commander-Deck, einem Pioneer-Deck, einem Modern-Deck, einem Pauper-Deck und aktuell sogar einem Standard-Deck. Mhm. Diese Boxen stehen halt oben auf irgendeinem Schrank rum und der Rest ist halt, wie gesagt, alles, was ich so spiele an Legacy, ist in den Ordnern drin, in den Dingen, das sind sehr viele Sachen, deshalb sind das auch sehr viele Ordner. Und das heißt, ich unterscheide zwischen, kann ich verkaufen, kann ich nicht verkaufen, kann ich sammeln, kann ich spielen.
Ja.
Das sind die 4 Kriterien. Und je nachdem landet es halt dann an einem Ort in meiner Wohnung.
Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung, auch gerade so diese Aufteilung in verschiedenen Bereichen. Ich habe gemerkt, bei mir macht es halt sehr viel Sinn, das immer aufzuteilen in wirklich, die sammle ich als Playset, also dafür will ich 4 Stück haben, versus halt Sachen, die ich entweder so sammle oder halt, wo ich nur wenige was von brauche. Also hauptsächlich halt so, ne, brauche ich es für Commander oder für potenziell irgendwann mal ein Cube oder sonst irgendwas oder halt für Constructed, was halt bei mir meistens eben Pioneer ist. Und dafür habe ich halt 2 verschiedene Ordnersysteme. Das ist einmal halt so ein D-Ring-Binder, also auch das, was du meintest von oder das war kein D-Ring-Binder, du meintest so, du hast auch so eine Mappe, ne?
Das ist wirklich das sind so D-Ring-Binder, aber halt so mit einem Reißverschluss drumherum.
Ah ja, okay, verstehe. Genau, auf jeden Fall davon habe ich 3, muss ich gerade mal kurz nochmal nachzählen. 3 Stück für, wo rein nur so Commander-Sammelkram drin ist. Dann habe ich noch 4, sag ich mal, so diese festen Mappen, teilweise von Ultimate Guard, teilweise von Ultra Pro, halt, was man halt so irgendwie mal eben gefunden hat. Ich habe da kein, sag ich mal, festes System, wo ich mich einmal eingekauft habe und das war's. Und da kommen halt meistens so Playset-Karten drin oder tatsächlich, ich habe nochmal einen extra Ordner nur für Länder. Weil ich habe gemerkt, dass zum Beispiel Sacred Foundry habe ich, glaube ich, mittlerweile 6 oder 7 Karten von. Dafür brauche ich natürlich ein Playset für eben meine Decks, aber halt auch eben hier und da mal wieder für ein Boros-Commander-Deck hier oder vielleicht habe ich mir ein paar Karten reserviert.
Das zweite Boros-Commander-Deck hier oder das dritte.
Für das Jolly Balloon Man und dann nochmal für ein
gutes Deck.
Mardu-Deck. Nein, also auf jeden Fall, ne, ich habe irgendwann gemerkt, okay, die Länder als Grundbasis, die haben nochmal so einen separaten Ort, wo ich halt einfach alle reintue, weil ehrlicherweise war mir dann irgendwann die Aufteilung in Constructed und Commander zu, hat mich zu sehr irritiert, weil halt dann hast du dann mal hier ein Playset und dann merkst du aber, ich spiele gerade kein Boros-Deck in Pioneer, brauche aber dieses Boros-Land in Commander und dann nehme ich das da raus und dann wundere ich mich aber, wo ist denn eigentlich die Karte jetzt davon, in welchem Deck war das nochmal? Und deswegen habe ich die in einer Sammlung quasi drin gehabt, aber halt das ist so meine grobe Aufteilung mit den Ordnersystemen. Was so den ganzen Bulk angeht, muss ich auf meinen Schreibtisch gucken und ich habe leider ganz viele so hohe Stapel, die grob vorsortiert sind. Die kommen in die Commander-Ordner, die kommen in die Constructed-Ordner und dann habe ich noch mal eine Kiste für Full Art Basic Lands und sowas alles. Mhm. Aber auch ganz viele Müll-Bull-Karten. Und damit meine ich zum Beispiel diese Ad-Karten oder so diese Artwork-Karten und so weiter, die ich mir eigentlich immer aufbewahre, falls ich mal was verschicke oder falls bei Cardmarket ich was verkauft habe oder sowas, dass du die als Schutzkarten verwenden kannst. Aber mittlerweile haben sich hier auch Alter-TCG-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Lokana-Karten, also ganz viele Stapel haben sich hier angehäuft. Ja, und die muss ich halt irgendwann mal noch wegsortieren. Ich schieb das noch ein bisschen auf, aber genau, das ist halt auch noch so eine kleine Sammelstätte vorhin. Und normalerweise ist der Weg auch so, für meine Commons und Uncommons, die sammle ich erst in so einem Bulkbehälter und dann irgendwann sortiere ich die nach Farbe, nicht mehr nach Common und Uncommon, aber dann noch mal in so einen großen, ich glaube, es ist BCW, diese weißen Pappkartons. Oh ja, ja, ja. Die haben dann so vier Reihen bei mir und die sind dann quasi dann für vier Farben und dann habe ich noch einen Einzelnen, wo dann noch irgendwie schwarz noch reinkommt, dann noch einen für Artefakte oder so. Und da sortiere ich die dann nachher noch ein. Und da habe ich jetzt versucht, auch ein bisschen stringenter im Aussortieren zu sein. Wenn ich merke, das Ding wird voll, dann wird einfach regelros so ein von jeder Farbe so ein Fingerspalt genommen und wie bei dir auch in so eine Schuhkartonkiste gepackt und die, entweder spende ich die oder verkauf sie oder schick sie irgendwo weg. Wer auch immer dran Interesse hat, der kriegt die dann. Aber du versuchst da auch gar nicht mehr so zu selektieren von wegen, hier habe ich jetzt hier noch mal ein Negate in einem etwas anderen Artwork. Das könnte ich ja potenziell auch noch mal gebrauchen, falls ich das noch mal, davon bin ich weg. Ich gerade so Commons und Uncommons, da ist es für die eigene mentale Gesundheit bei einer großen Sammlung besser. Echt, wenn man sie wirklich braucht, bestellt man sie einfach. Das kommt ein bisschen verschwenderisch vor, aber es macht nicht Sinn, sich 15 Disdainful Strokes aus verschiedenen Printings irgendwo in der Kiste aufzubewahren, um sie dann zu suchen, um nicht zu finden und dann doch zu bestellen.
Ja, genau, das kommt ja noch dabei, weil die Sammlung irgendwann so groß ist, dass man ja auch nichts mehr findet.
Eben, und ja, ich muss sagen, mein System hat sich, glaube ich, seit dem letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, gar nicht so krass verändert. Aber es braucht dringend noch mal eine Veränderung. Das merke ich halt bei mir. Deswegen, was wäre denn so dein Tipp? Hast du irgendwas, wenn du deine Sammlung umstrukturierst oder wenn du dem eine Struktur geben willst? Wie gehst du daran? Hast du das schon mal so in einem großen Stile gemacht? Ist das was du irgendwie regelmäßig noch mal so inventurmäßig machst und schaust, was da ist? Oder ist das was, wo du einfach quasi, es kommen immer mehr Karten dazu und irgendwann muss man einfach einen neuen Ordner kaufen?
Also, Achtung, Werbung. Wenn ihr das hier hört, müssten wir Sonntag haben. Wenn ihr das schaut. Wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich Freitag. Am Sonntag, muss ich gerade nachschauen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. 29.09.2024 habe ich einen Livestream vor von 14 bis 20 spannend. Uhr. 3000 Abonnenten Special bei mir auf dem Channel. Und ich habe das 1000 Abonnenten Special dazu genutzt, meinen Ordner zu sortieren und umzusleeven.
Ja.
Und ich werde das 3000 Abonnenten Special dazu nutzen, ein bisschen Magic Online zu spielen. Und ihr könnt es richtig raten, Karten zu sortieren, die in meinen Ordnern sind, gerade in den Constructed Legacy Ordnern, weil das ist eine ganz, ganz große Sache, wenn ihr sammelt. Der große Tipp, den ich euch geben kann, lasst Luft.
Ja.
Es ist so problematisch, es sieht so schön aus, wenn jede Seite voll ist, ja, aber dann habt ihr eine Karte, zum Beispiel ihr sortiert nach Alphabet.
Ja.
Und dann habt ihr die ganze Karte, dann kriegt ihr eine Karte mit einem A. Und dann hängt ihr da und sagt,
muss alles eins dort aufrocken.
Alles eins. Es ist ganz, 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 ganz schlimm.
Ja.
Der zweite Tipp, den ich geben kann, wenn ihr euch eine Sammlung anfangt, überlegt euch, was ihr sammelt. Ihr könnt Basic Land sammeln. Ihr könnt Karten, die mit einem Typen, der nach links guckt, ist sammeln. Ihr könnt alle schwarzen Karten sammeln, die ihr jemals habt. Oder auch Komplett-Set sammeln.
Ja.
Aber überlegt euch vorher, was ihr sammeln wollt, wenn es wirklich um Sammlungen geht.
Ja.
Und bleibt dabei und guckt, informiert euch darüber. Wenn ich weiß, okay, ich möchte dieses Set, ich möchte Duskmourne zum Beispiel komplett haben, von vorne bis hinten, jede Karte. Wie viele Karten sind das? Welche Slots haben die? Wonach sortiere ich die? Zum Beispiel unten, es gibt ja noch die Collector-Nummern oder so.
Ja.
Und wie passe ich das an, dass das in einen Ordner passt? Überlegt euch das vorher, nicht mittendrin. Mittendrin ist meistens ein Kauderwelsch. Playable-Karten, wie gesagt, lasst Platz. Wenn ihr zum Beispiel alle weißen Karten vorne habt, dann macht ihr 2-3 Seiten, schlagt ihr um und fangt dann erst mit den grünen Karten an, damit ihr noch weitere weiße Karten kaufen könnt oder wenn gute Karten dabei kommen, die machen könnt. Und der dritte Tipp, haltet nicht an Quatschkarten fest. Manchmal ist es so, dass man dann auf einmal sagt, so, oh, diese Quatschkarte hier, die ist auf einmal 5 Euro wert.
Ja.
Weil die lange nicht mehr geprintet wurde und die hatte ich mal und dann habe ich die verschenkt. Das ist total schade um mich. lasst los, es ist egal. Zu dem Zeitpunkt war es egal und es ist auch jetzt egal.
Egal, und ja, total. Und ich glaube, es ist halt auch wirklich ein guter Punkt, zu akzeptieren, dass eine Sammlung niemals perfekt sein wird. Also als jemand, der regelmäßig Decks baut, das wird dir halt genauso gehen. Es werden auf Seiten Lücken passieren. Es werden Playsets aufgebrochen werden, wo du dann von den vier schönen Artworks von Duress, die du dir zurechtgelegt hast, die hast du dann einfach nicht mehr alle vier, weil du sie überall verteilt hast, weil du brauchst hier für ein Sideboard, da für ein Sideboard. Und wie gesagt, gerade so dieses Lücken in Ordnergeschichten, da habe ich auch so ein bisschen, immer wenn ich durchblättere, kriege ich so einen kleinen Monk-Anfall, wo ich denke, eigentlich müsste ich jetzt hier was reinnehmen. Oder zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, ein Duskborn auf und ich ziehe jetzt eine Rare am Anfang des Sets und dann in vier Wochen nochmal. Und ich habe dann in meiner Commander-Ordner-Struktur, da habe ich die Mana-Kosten sortiert und da habe ich quasi alle drei Mana-Karten so von links nach rechts einfach reingepackt. Mhm. Und der Monk in mir sagt, eigentlich müsste die identische Karte direkt hintereinander sein. Das heißt aber, dann kommen wir in das Feld, was du meintest, dann müsste ich da eine Lücke freimachen, dann habe ich wieder eine Karte und die müsste ich dann wieder woanders einsortieren. Und ich habe einfach akzeptiert, das wird niemals perfekt sein. Genau. Neue Karten kommen einfach hinten ran, auch wenn ich die Karte in einer Kopie schon mal da habe. Und dann ist es halt nun mal so. Und ja, das ist halt, das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Also überlegt euch wirklich ein System, was wollt ihr spielen? Worauf liegt euer Fokus? Und wenn ihr zum Beispiel nur Commander spielt, könnte man sich auch überlegen, behält man überhaupt mehrere Kopien von einer Karte? Weil wenn man nur eine braucht und das ist jetzt was super Spezifisches, dann, also Sol Ring, klar, brauchst du für jedes Deck mindestens einmal, Command Tower genauso. Und selbst so allgemein gute Spells wie ein Beast Within oder ein Counterspell, das macht Sinn, mehrere davon zu behalten. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass halt immer noch man immer gucken muss, was man braucht. Und du brauchst auch kein Playset von einem alten Set, wenn du einfach das kein Modern spielst oder kein Pioneer spielst.
Korrekt.
Habt ihr Tipps, wie ihr eure Sammlung sortiert? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und Axel Foley, vielen Dank für die Frage. Und ich hoffe, dass wir das halt eben gut beantwortet konnten. Und dann gehen wir rüber ins neueste Thema.
Yes.
Und zwar, das Rules Committee hat live während der Aufnahme hier zugeschlagen und hat uns im September ein Quarterly Update zum Commander-Format gemacht. Was ist da denn passiert? Ich habe nur die Überschrift gelesen und es war schon genug. Also,
schieß los. Wir haben nach langer, langer, langer Zeit Commander-Bannings nochmal. Und zwar haben wir vier Commander, die Karten, die gebannt sind. Und, diese Karten sind aktuell auf der Wizard-Seite, die gerade immer wieder am Leggen ist, weil wahrscheinlich gerade tausende Leute sich diesen Artikel anschauen.
Ja.
Wir haben eine gebannte Karte von Dockside.
Mhm.
Mana Crypt.
Mhm.
Jeweled Lotus. Und Nadu.
Holy shit.
Das ist ein Mittelfinger in Richtung der CEDH-Spieler, wie es größer nicht sein könnte. Ich muss gleich zu Hause mal schauen, dass ich meine Mana Crypt aus meinem Deck tue, die ich besitze. Vielen Dank dafür.
Oh Mann, das ist halt ziemlich krass. Also wir haben gerade noch, also ich habe gerade auch Probleme, auf die Commander-Seite zu kommen. Aber allein nur von den Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Also Nadu macht Sinn. Nadu wurde in Modern gebannt, ist keine spaßige Karte, war ein Design-Mistake, halt auch aus, das hat Magic the Gathering, Wizards of the Coast selber zugegeben. Die anderen Sachen jedoch, lange spekulierte Karten und vor allen Dingen drei davon gehen wirklich in diese Fast-Mana-Richtung mit Jeweled Lotus Mana Crypt, was ja für viele Leute so ein Evergreen ist in High-Power-Commander. Und dann Dockside Extortionist, auch eine Karte, über die sehr viel gesprochen wurde. Und ich bin wirklich auf die Erklärung davon gespannt, weil das sind immer so Karten, das waren immer so Rule Zero Diskussionen, wo man gesagt hat, hey, Dockside Extortionist ist für manche Tische okay, für andere nicht. Aber das müsste man dann eben klären, ob es halt, ob es einem wert ist, das halt eben aus der Runde zu verbannen oder nicht. Was sagst du dazu zu den Ankündigungen?
Ich bin sehr, sehr, sehr überrascht auch. Also gerade Mana Crypt überrascht mich extrem. Wie gesagt, finde ich schade, weil ich besitze eine, aber das ist halt so. Jeweled Lotus finde ich crazy, weil den haben sie ja damals extra für Commander gemacht. Darkside war halt immer schon schwierig.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass sie damit halt stark in diese Richtung gehen, hey, dieses Fast Mana ist ein Problem für Fun Interactive Commander Sachen, mhm. Casual Commander Sachen. Weil wenn jemand eine Mana Crypt hatte, dann war das insane.
Ja.
Wenn jemand einen Jeweled Lotus hatte oder ein Dockside, Turn 3 oder so, dann war das Spiel teilweise gelaufen, weil Leute zu viel Mana hatten. Und hierbei ist es jetzt was anderes. Nadu ist was völlig anderes. Nadu ist eine total brokene Karte, die sie nie hätten machen dürfen. Das ist absolut daneben. Die Erklärungen gehen tatsächlich auch in die Richtung. Also Mana Crypt wird auch erklärt, es ist halt so, dass es für null Mana halt reingeht und man zum Beispiel mit einem Mana Crypt into irgendeinen Signet oder noch einen Talisman irgendwie Turn 2 mit 5 Mana aufdeckt, was crazy ist. Selbst wenn man einen Solring Start hat, sind es nur 4.
Ja.
Und das ist halt schon übel. Gerade wenn man jetzt mehrere Karten hat. Commander lebt davon, dass es mal, wenn man jemanden Solring hat, dann hängen alle an so, Solring.
Ja.
Aber wenn man nicht nur Solring, sondern eben auch Mana Crypt hat. Dazu auch noch Jeweled Lotus, was eben genauso ist. Gerade für 4 oder 5 Mana Commander. Ist es halt so, dass die einfach nicht mehr so crazy sind, weil die halt kommen halt dann Turn 1 ein 4 Mana Commander.
Ja.
Genau, dann gibt's das halt den Dockside-Erklärung. Dockside sagt halt, der ist halt nicht so krass explosiv, aber es ist halt generell das Problem, dass er jetzt über Jahre hinweg einfach ein Problem wäre.
Ja.
Sehe ich sehr ähnlich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Das, ich finde es halt so krass. Ich habe jetzt auch gerade mal so diese Erklärung so ein bisschen auch überflogen und über Dockside-Bannings reden wir eigentlich schon seitdem er gedruckt wurde, fast schon. Also ich finde es ziemlich krass. Also sie sagen ja auch dann später in dem Text noch, dass sie alle diese Bannings fokussieren sich auf zu schnelle Commander-Games, auf ein zu hohes Power-Level am mittleren Tisch. Also es gab ja quasi so eine Power-Level. Ja, es gab wirklich so eine Power-Level-Verschiebung und sie benennen das hier auch sehr konkret seit Strixhaven.
Ja.
Mit halt eben Verschiebungen zum Higher Power Level, selbst an den mittleren Tischen. Und diese Bannings sollen wirklich dafür sorgen, dass halt eben diese hoch oder die auch viel gespielten Karten eben weniger drin sind, sagen aber auch gleichzeitig, dass sie den Elefanten im Raum, Solring, nicht bannen, denn sie begründen das damit, dass Solring einfach eine ikonische Karte ist und das ist auch die Identität zu Commander. Geformt hat, was man mit Commander meint. Und Solring ist ja auch in jedem Commander-Deck noch mit drin. Aber ich muss sagen, für mich ist das gerade mehr ein Schock in Richtung Wizards of the Coast, weil was nicht nur bedeutet, dass wir diese drei Karten, die eigentlich auch nur und exklusiv in natürlich in Vintage und Legacy teilweise so mit Mana Crypt oder was auch immer, auch viel Play gesehen haben, aber all diese Karten haben primär Play in Commander gesehen und das ist ein Riesenverlust an Reprint Equity für Wizards of the Coast. Ja. Und das ist ein Move, den wir von einem Rules Committee schon lange nicht mehr gehabt haben, dass sie wirklich so konträr zu den Wünschen von Wizards of the Coast gehen oder zu den vermeintlichen Wünschen von Wizards of the Coast gehen, sondern hier wirklich nochmal sagen, hey, wir sind unabhängig von Wizards of the Coast. Klar, wir machen unsere Regeln hier und wir sehen das als die gesunde Alternative zu dem Format an, wohin wir uns gerade entwickeln. Finde ich krass. Finde ich einen richtig krassen Move. Also, ich bin ein bisschen sprachlos, bin ich ehrlich.
Also ich finde es cool. Also natürlich Nadu, wie gesagt, Elephant in the Room, die Karte ist so dumm.
Ja, total.
Also sorry, das sagen zu müssen, die Karte ist einfach so dumm. Und sie hat am Casual Commander-Tisch nichts zu suchen. Und ich finde es halt sehr lustig, weil vor ein paar Wochen gab es einen großen Ruck in der CDH-Szene, wo tatsächlich eine eigene Banned-List von ein paar Leuten forciert wurde.
Ja.
Das, was wir ja schon vor 3 Jahren oder so schon mal gesagt haben und seitdem auch sagen, dass Commander und CDH, also Competitive Commander und Nicht-Competitive Commander, nicht zusammen in einen Topf gehören.
Ja.
Und hier zeigt sich ganz, ganz eindeutig, dass Wizard of the Coast Commander nicht als dieses schnelle Ding sehen wird. Ja. Es wird jetzt eine Menge Leute geben, die wirklich, wirklich daheim sitzen werden und weinen werden, weil ihr Jeweled Lotus in Extended Foil irgendwie nichts mehr wert ist.
Das ist so, das war auch so eine teure Karte einfach.
Genau,
das
sind, es sind so krass. Wirklich teure Karten und das auch teilweise, also Mana Crypt gab es ja nie unter 80 oder 90 Euro. Ja. Also, ja, aber bei Mystery Booster 1 war es mal kurz auf 50.
Ja.
Aber wenn man jetzt überlegt, man hatte ja sogar diese verschiedenfarbigen Mana Crypts. In Gelb oder Blau oder sonst was. Und das ist halt so crazy, dass das jetzt alles droppt.
Ja.
Und zwar wahrscheinlich hart.
Ja, absolut. Ey, ich bin immer noch ein bisschen fasziniert. Vor allen Dingen gerade, wenn man sich auch den Jeweled Lotus halt auch anguckt, ne? Also Jeweled Lotus im Speziellen ist jetzt halt durch die Entscheidung vom Rules Committee einfach komplett eine unbrauchbare Karte geworden, die halt vorher so unendlich teuer war. Das war wirklich halt so, Jeweled Lotus war ja wirklich so ein bisschen dieses Kernding von Fast Mana Commander Decks. Also halt einfach der Black Lotus in Commander und du kannst ihn jetzt nicht mehr spielen und du kannst ihn ja nicht mehr irgendwo spielen in Eternal Formaten, weil du kannst ihn zwar sacrificen, aber weil du in den Formaten keinen Commander hast, macht der kein Mana. Also das ist halt dann wirklich einfach nur ein Null-Mana-Artefakt, was du sacrificen kannst, um nichts zu tun. Und das gibt dem Ganzen schon echt, oder nimmt dem Ganzen so echt so eine Grundlage in einem Move, wie ich den halt auch nicht hätte kommen sehen. Also eine richtig Hammer News. Glaubst du denn, dass diese Veränderung jetzt, also wie gesagt, wir haben es jetzt gerade eben zum ersten Mal gelesen, das habt ihr, glaube ich, auch in unserer Reaktion gemerkt, dass wir ein bisschen slower reagiert haben, aber glaubst du denn, dass das allem zusammen positive Veränderungen sind für Commander oder eher negative Veränderungen für Commander?
Ich glaube, dass alles in allem das positive Environment für die meisten Commander-Spieler einfach ist. Denn Commander ist ein Casual Multiplayer-Format, wo es darum geht, sich zusammenzusetzen und einfach Spaß zu haben. Und es geht nicht darum, was ihr jetzt zum Beispiel, wer der krasseste Dude mit dem krassesten Geldbeutel oder den schnellsten Kombos oder der stärkste Spieler am Tisch ist. Darum geht es einfach nicht.
Ja.
Und darum ging es auch nie. Aber es gab eben Leute, die eben genau das gemacht haben. Und man muss dabei jetzt auch sagen, es ist nun mal auch einfach eine ätzende Situation für so viele Personen auch einfach gewesen. Weil, ganz im Ernst, wenn ich mir überlege, ich habe so krass meine Talks schon immer machen müssen, weil ich eine Mana Crypt in meinem Deck gespielt habe.
Ja.
Ich musste mich jedes Mal hinsetzen mit Rule Zero, musste sagen, übrigens, Leute, ich spiele hier Ojutai, mein einziges Commander-Deck. Ich habe da Solring, ich habe da Mana Crypt und ich habe da Force of Will drin. Sehr krasse Karten für euch. Und alle schon so, eine Mana Crypt. Und ich sag halt so, und meine Gewinnoption ist, ich hau euch alle mindestens 3 bis 4 Mal mit meinem Commander einzeln Runden hintereinander. Ja. Und dann guckt mich alle und dann so, hä? Und genauso ist es ja auch. Also das Mana Crypt ist ein sehr starker Hit. Der Jeweled Lotus ist ein sehr starker Hit. Und es wird einfach den Rule Zero Talk, den Talk vor dem Spiel, vor dem Format, sehr viel angenehmer machen.
Ja.
Und das muss ich sagen, ich finde diesen Move geil. Aber er geht mir nicht weit genug. Ich finde, Commander hat so viele problematische Karten, die man wirklich auch einfach weiter angehen kann. Und ja, dazu gehört theoretisch ein Solring. Aber Solring ist auch Teil des Spiels. Man spielt zu viert. Wenn einer davon einen Solring hat, wissen wir, was für ein Magic wir hier spielen.
Total.
Wir spielen 3 gegen 1. So. Und das ist okay, wenn das mal passiert. So alle, keine Ahnung, 20, 30, vielleicht 15 Spiele mal. Aber halt dieses Mana Crypt verdoppelt die Wahrscheinlichkeit, plus Jeweled Lotus verdreifacht die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Ist zu crazy gewesen.
Ja.
Dockside haben alle Leute eh schon drüber geweint, wollte eh nie jemand wirklich groß benutzen oder haben. Alle haben ihn nur gekauft, weil er war halt da. Aber am Ende des Tages, es geht mir noch nicht weit genug.
Es ist halt die Frage, ich glaube, warum ich diese Bannings auch so so überraschen, ist halt wirklich so dieses Ding mit, sie haben immer gesagt, Rules Committee macht kein Power-Level-Bann. Aber sie begründen diese Bannings, dass sich halt Commander entwickelt hat, an ein zu schnelles Format, was zwangsläufig Rückschlüsse aufs Power-Level eben hat. Und jetzt 4 oder 3 High-Value-Karten zu treffen, die alle, zumindest auf dem deutschen Markt, über 50 Euro locker wert waren. Selbst Darkside Extortion ist seit dem letzten Update, seit dem letzten Reprint irgendwie wieder bei 70 Euro gelandet sind. Das ist halt ein Banning, das willst du dir halt gut überlegen, wenn so viel Geld auch für viele, so viele Leute halt eben dranhängt. Und dann ist halt die Frage wieder offen. Okay, ihr bannt nicht aus Power-Level-Gründen, habt aber hier eindeutig ein Banning gemacht, wenn wir von mehreren teuren Karten, wo Leute ihre Collection halt darauf ausgerichtet haben und sich auch die teuer geholt haben, und bannt sie jetzt einfach aus dem Nichts gefühlt. Was ist dann mit den anderen Karten? Genau, was du meinst, dass es halt nicht weit genug geht. Was ist denn jetzt mit weiteren problematischen Fast-Mana-Karten?
Was muss ist man jetzt darüber mit reden? Diese weiße Verzauberung, Smothering Dive?
Genau, was ist damit? Was ist mit, muss man grün grundsätzlich vielleicht ein bisschen härter rangehen, weil sie halt jetzt wieder ein Monopol auf Fast-Mana haben? Also das wirft wieder ein paar Fragen auf, aber grundsätzlich würde ich zustimmen, dass ich sage, ich feiere das sehr, dass diese Karten gebannt worden sind. Ich muss aber auch sagen, ich bin da auch außen vor, weil ich habe keine der Karten wirklich besessen oder gespielt. Ich habe ein Darkside Extortionist von Tim Gettke als Proxy tatsächlich in meinem Deck. Aber das ist sowieso in einem Deck, wo ich auch Free Counterspells spiele und so weiter. Also es ist so ein, ne, da packe ich alle die nicht spielbaren Karten in anderen Decks mit rein. Und ich glaube, das wird, glaube ich, Konsequenzen haben für so den Durchschnitts Commander-Table, den man auf Conventions hat, den man im Local Game Store hat, weil dann einfach nicht sowas passieren kann von ne Mana Crypt, Soul Ring, Jeweled Lotus und dann kann ich nächste Runde 6 Mana direkt meinen Commander rausbringen, hab einen Aegis draußen und krieg für meine Landfall-Geschichten auch noch. Also diesen Bullshit, der passiert einfach weniger. Und davon bin ich grundsätzlich ein Fan. Deswegen, ja, krasse Bannings zum Ende hin, würde ich sagen. Wir behalten mal auf jeden Fall ein Auge auf die Community, die hat wahrscheinlich sehr laute Meinungen dazu. Das werden wir dann alles nächste Woche besprechen, wie es dann dazu weitergeht. Aber an der Stelle natürlich der Hinweis an euch, oder die Frage an euch. Wie seht ihr diese Commander-Bannings? Sind das was euch hart trifft, weil ihr hoch in Jeweled Lotus investiert habt? Oder sagt ihr, ich habe das alles sowieso nicht gespielt, ich will meine Precons haben und die ein bisschen upgraden, aber jetzt nicht sofort 1.000 Euro ausgeben? Das kommt mir ganz schön recht. Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und normalerweise geplant hätten wir an dieser Stelle ein Ask Us Anything, wo wir eure Fragen beantworten. Hatten wir jetzt die letzten 2 Folgen nicht. Nächste Woche wollen wir es auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Aber dementsprechend, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast beantworten sollen, das kann um Magic gehen, das kann um uns privat gehen, was auch immer ihr fragen wollt. Ask Us Anything ist wirklich so das Motto. Dann geht in den Discord, connectet euch da mit den anderen und stellt ein paar Fragen. Ihr könnt uns supporten, indem ihr uns jeweils ein Abo gibt. MTG Blackset auf Marks Seite, Gamery auf meiner Seite. Und da gerne mal reinklickt in die Videos, gerne mal liked und kommentiert. Dann haben wir natürlich auch Social Media, das ist einmal Instagram und einmal Threads. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy für das Sponsoring dieser Folge und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/Radio Ravnica die Getränke von Holy auschecken könnt. Und wenn ihr da was kaufen möchtet, dann spart doch etwas Geld mit. Ravnica 10 und Ravnica 5 für 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Vielen, vielen Dank an Holy und auch vielen Dank an unsere Patreon-Goldunterstützer, die da namentlich heißen Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Gerne, gerne, immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit den Reaktionen zu diesem Commander-Bannings. Wahrscheinlich ein paar Auswirkungen von Duskmourne und was immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.